Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Die schweizerisch-niederländische Ölhandelsfirma Trafigura bezahlt Entschädigung an Betroffene des Giftmüllskandals in der Elfenbeinküste. Ein Dreiergipfel bei US-Präsident Obama soll die Nahostverhandlungen aus der Blockade führen. Eduard Zimmermann, der Gründer und langjährige Präsentator der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, ist tot. Außerdem, die Kirchners in Argentinien führen einen Privatkrieg gegen das stärkste Medienhaus des Landes und ein Weintipp über edle Tropfen aus der Bündner Herrschaft, die es noch gar nicht gibt. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
In der afrikanischen Elfenbeinküste sollen Betroffene des sogenannten Giftmüllskandals eine Entschädigung erhalten. Darauf hat sich das schweizerisch-niederländische Ölhandelsunternehmen Trafigura mit den Betroffenen geeinigt. Die Entschädigung beträgt rund 1.000 Euro pro Person. Wie viele Menschen mit dem Geld rechnen können, gab Trafigura nicht bekannt. Eine britische Anwaltskanzlei sprach von 30.000 Betroffenen. In Abidjan wurden vor 3 Jahren über 500 Tonnen giftige Abfälle abgelagert, die von Trafigura stammten. Als Folge davon starben mindestens 15 Menschen. Mehr als 100.000 mussten ärztlich behandelt werden. US-Präsident Obama will am kommenden Dienstag den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas treffen. Laut dem Weißen Haus soll es an dem Dreiergipfel darum gehen, die Grundlagen für eine neue Friedensrunde zu legen. Vor wenigen Tagen sind die jüngsten Friedensbemühungen der USA gescheitert. Der US-Gesandte George Mitchell hat seine Vermittlungen ohne Einigung beendet. Die österreichische EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner zieht ihre Kandidatur für das Amt des UNESCO-Generaldirektors zurück. Das teilt die österreichische UNESCO-Delegation mit. In Diplomatenkreisen heißt es, Ferrero-Waldner habe zu wenig Chancen, um sich gegen den umstrittenen Favoriten Farouk Husni aus Ägypten durchzusetzen. Husni wird vorgeworfen, er habe israelfeindliche Äußerungen gemacht. Die Fluggesellschaft Swiss hat sich die Markenrechte der Swissair gesichert. 8 Jahre nach dem Untergang der Swissair einigte sich die Swiss mit Karl Wüthrich, dem Swissair-Liquidator. Das berichtet die Zeitung Sonntag. Nach Angaben von Swiss-Sprecher Jean-Claude Danzel will die Swiss damit verhindern, dass eine andere Fluggesellschaft unter dem Namen Swissair auftritt und der Swiss dadurch Schaden entsteht. Der Name Swissair sei noch heute weltweit stark verbreitet. Die Gegner von Südanflügen am Flughafen Zürich wehren sich auf juristischer Ebene weiter konsequent gegen diese Anflugvariante. So will der Verein Flugschneise Süd verhindern, dass Südanflüge außerhalb der deutschen Sperrzeiten stattfinden dürfen. Er zieht ein Verdikt des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli ans Bundesgericht weiter. Vor dem Bundesverwaltungsgericht hatte schon das Bundesamt für Zivilluftfahrt ein Gesuch der Flughafenbetreiberin Unique für Südanflüge außerhalb der Sperrzeiten bewilligt, wenn dies die schlechten Wetterverhältnisse erfordern. Erneut musste die Polizei an diesem Wochenende gegen gewalttätige Anhänger von Sportvereinen vorgehen. Am Bahnhof Baden setzten Aargauer Polizisten nach dem Fußball-Cup-Spiel Baden IB Gummischrot und Pfefferspray ein, damit Anhänger der Einheimischen und der Berner Mannschaft nicht zu fest aneinander gerieten. An Autos, Bussen und einem Extrazug entstanden Sachschäden. Ebenfalls zu Schlägereien und Beschädigungen kam es in Rapperswil-Jona nach dem Eishockeyspiel gegen Zug. Die Polizei trennte auch hier Fangruppen mit Pfefferspray und Gummischrot. Die deutsche Regierung bemüht sich um die Freilassung von 6 Deutschen, die seit Mai in Pakistan festgehalten werden. Das Auswärtige Amt hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Bei den Festgehaltenen handelt es sich um mutmaßliche Islamisten. Auch ein 4 Jahre altes Mädchen soll dabei sein. Das Magazin Spiegel berichtet unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden, die Reisegruppe habe in Pakistan das Lager einer islamischen Bewegung besuchen wollen, die auch Anschläge verübt. Zwei Männer der Gruppe hätten angegeben, sie hätten sich am Heiligen Krieg beteiligen wollen. In München ist der Fernsehmann Eduard Zimmermann im Alter von 80 Jahren gestorben. Zimmermann war Erfinder und langjähriger Moderator der ebenso beliebten wie umstrittenen TV-Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst, die früher auch vom Schweizer Fernsehen übertragen wurde. In der Sendung wird das Publikum aufgefordert, an der Fahndung nach mutmaßlichen Verbrechern mitzumachen. Am 24. Oktober 1997 hatte Eduard Zimmermann zum 300. und letzten Mal durch die von ihm geprägte Sendung geführt. Zum Sport. Die Schweiz gehört dank Roger Federer weiter zu den besten Tennisnationen der Welt. Reto Held.
Roger Federer gewann auch sein zweites Einzel bei diesem Davis Cup und zwar erneut sicher und in drei Sätzen. Gegen Potito Starace hat der Federer das Spiel stets unter Kontrolle, ließ sich auch vom Regen nicht beeindrucken und gewann mit 6:3, 6:0 und 6:4. Die Schweiz führt dank diesem Sieg mit 3:1 und kann von Italien nicht mehr eingeholt werden. Außerdem bleibt die Schweiz damit unter den besten 16 Tennisnationen. Die Auslosung für die erste Runde 2010 ist dann bereits in drei Tagen in Genf. Im Rudern hat der neue Schweizer Doppelzweier erstmals wirklich bewiesen, dass er international konkurrenzfähig ist. Das Duo André von Arburg-Florian Stoffer gewann bei den Europameisterschaften in Weißrussland die Silbermedaille. Nach einer Saison mit vielen Unsicherheiten und Verletzungen ist dies die so sehnlich herbeigewünschte Bestätigung. Im Schweizer Cup der Fußballer hat sich mit Basel das 9. von 10 Teams der Super League durchgesetzt. Basel schlug Cham mit 3:0, Almeraris traf zweimal für den FCB. Die Partie Ciubiasco gegen die 10. Mannschaft der Super League gegen St. Gallen ist noch im Gang. Und im Radsport feiert Alejandro Valverde ein begehrtes Double. Nach der Tour de France gewann der Spanier auch sein Heimrennen, die Vuelta. Sieger der letzten Etappe wurde der Deutsche André Greipel.
Das Wetter. Am Abend gehen einzelne Schauer nieder. Morgen ist es dann über dem Mittelland bewölkt und lokal fällt noch etwas Regen. In den Alpen ist es zunächst recht sonnig und auch im Mittelland gibt es sonnige Abschnitte. Am Abend sind im Osten Schauer möglich. Auch im Süden zeigt sich zunächst die Sonne, im Laufe des Tages bilden sich aber Quellwolken. Die Temperaturen liegen im Norden bei 20, im Süden bei 23 Grad. Am Dienstag liegt über dem Mittelland zäher Hochnebel, sonst ist es oft sonnig.
Müllkippe Afrika, was eine schweizerisch-niederländische Ölfirma in Abidjan anrichtete und was sie dafür bezahlen muss. Chavez nimmt die Medien ans Gängelband und wird damit zum Vorbild auf dem Subkontinent. Neuer Wein aus alten Reben. Die Bündner Herrschaft erforscht ihre eigene Vergangenheit. Dann.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Er brachte den Schrecken in die gute Stube und tat es in bester Absicht. Eduard Zimmermann, gewürdigt von Klaus Menzel. Und in der Sendung International gleich im Anschluss an diese Echo-Ausgabe um 18.30 Uhr. Schwierige Wende. Russlands Industrie kämpft noch immer mit dem Erbe der Sowjetunion. Der Fall gilt als einer der schlimmsten Giftmüllskandale der letzten Jahre. Die niederländische Ölhandelsfirma Trafigura, die in der Schweiz eingetragen ist, ließ im Jahr 2006 tonnenweise toxisches Material von Europa in die westafrikanische Elfenbeinküste verfrachten und dort wild deponieren an verschiedenen Standorten rings um die Hafenstadt Abidjan mit offenbar verheerenden Konsequenzen. 15 Todesfälle könnten in direktem Zusammenhang mit dem Skandal stehen, bilanziert die UNO, und eine Anwaltskanzlei identifizierte 30.000 Betroffene, die krank geworden seien. Die Ölhandelsfirma zahlte bereits 150 Millionen Euro, doch damit kam sie nicht weg. Nun zahlt sie nochmal schätzungsweise 30 Millionen Euro. Warum das? Ich fragte Elsbeth Kucker in Amsterdam.
Trafigura ist ganz offensichtlich sehr viel daran gelegen, es nicht auf eine strafrechtliche Verfolgung ankommen zu lassen. Bereits, wie Sie sagten, in der Elfenbeinküste wurde ja ein Prozess abgekauft. Die Behörden in der Elfenbeinküste, die haben damit eingestimmt und eben davon abgesehen, diesen Trafigura-Verantwortlichen den Prozess zu machen. Und Gleiches gilt nun ganz offensichtlich auch für die gut 30.000 Opfer, für jene Menschen aus der Elfenbeinküste, die nach dem Entsorgen des Giftmülls der Probokuala 2006, die erkrankt sind. Auch diese Menschen haben sich nun offenbar finanziell entschädigen lassen, respektive ihre Anwälte haben sich mit Trafigura geeinigt.
In wenigen Tagen, heißt es, war ein Prozess angesetzt in dieser Sache in London. Mit anderen Worten, das ist kaum ein Zufall, dass es jetzt zu dieser Entschädigung kam.
Nein, Trafigura ist absolut keine Firma, die etwas dem Zufall überlassen würde. Im Gegenteil, als die Niederlande einen geheimen Rapport über die Giftigkeit des Abfalls den Anwälten in London geben wollten, da hat Trafigura ganz stark interveniert. Eine ganze Reihe von Anwälten wurde in Den Haag vorstellig. Nein, Trafigura mag ganz offensichtlich keine Überraschungen. Trotzdem hat es die aber vor ein paar Tagen gegeben. Via Greenpeace ist der E-Mail-Verkehr zwischen den Trafigura-Verantwortlichen der Trafigura-Chefetage an die Presse gelangt und ja, daraus wird doch einiges klar. Zum Beispiel, dass die Chefs ganz genau wussten, was für Gift die Probokuala, dieses Giftschiff mit diesem Abfall, der eben schlussendlich bei Abidjan gekippt wurde, was diese Probokuala an Bord hatte und dass dieser Abfall Europa nie und nimmer hätte verlassen dürfen. Bisher hatten die Trafigura-Leute immer behauptet, sie hätten von nichts gewusst.
Weiß man eigentlich, was genau in diesem Abfall drin war, aus was der bestand?
Es gibt zum einen diesen geheimen Rapport, da weiß man, wie schädlich das ganze Gift war, aber aus dieser E-Mail-Korrespondenz wird klar, was sich an Bord der Probokuala abgespielt hat. Da wurde nämlich experimentiert und zwar mit sogenannt mexikanischem Nafta, das ist eine Art billiges Petroleum und das wird mit Chemikalien bearbeitet, um so Benzin herzustellen. Frisch fröhlich wurde da in diesen E-Mails Trafigura intern debattiert, welche dubiöse Methode man anwenden könnte, um diesen hochgiftigen Abfall, der bei der Herstellung dieses Benzins entsteht, wie man diesen möglichst billig entsorgen könnte oder ja anders ausgedrückt, was man tun könnte, um die Behörden zu umgehen.
Wir haben nun also diese Zahlung an den Staat Elfenbeinküste und die Entschädigung für die Opfer. Ist der Fall für die Firma Trafigura damit erledigt?
Nein, nein. In den Niederlanden soll noch ein Prozess folgen. Der beginnt wahrscheinlich im nächsten Frühling. Ein genaues Datum steht noch aus. Allerdings ist es so, dass die Anklageschrift dort bisher sehr dünn ist. Es sind nur ja, relativ kleine Vergehen, die dem Ölriesen, die Trafigura, vorgeworfen werden. Aber die Anwältin von Greenpeace, die ist diese Woche beim niederländischen Untersuchungsrichteramt vorstellig geworden. Sie hat verlangt, dass die Behörden die Anklage gegen Trafigura ausweiten, weil man eben aus diesem E-Mail-Verkehr etwas ganz anderes gezeigt wird. Und was auch noch eine Konsequenz dieser E-Mails ist, Claude Dauphin, der Gründer und Direktor von Trafigura, der wurde bisher von allen strafrechtlichen Verfolgungen verschont, weil er sich immer auf den Standpunkt gestellt hatte, ja, er könne nicht alle seine Schiffe im Kopf haben, er habe wirklich nichts von diesem Giftabfall auf der Probokuala gewusst. Beim Verhör mit der Polizei der Elfenbeinküste hatte das beispielsweise auch gesagt, er sagte auch, er habe vom Drama in Abidjan erst gehört, nachdem es passiert sei. Aus den E-Mails geht aber ganz deutlich hervor, dass er es gewusst hat. Auch dies dürfte noch ein gerichtliches Nachspiel nach sich ziehen. Ob in den Niederlanden und wo auch immer, das wird sich zeigen.
Bevor der Müll nach Abidjan geschafft wurde, war er in Amsterdam im Hafen. Warum hat damals niemand interveniert?
Das Ganze ist noch immer sehr unklar. Das wird noch immer untersucht von den Behörden in Den Haag, also vom Ministerium und in Amsterdam. Ich gehe davon aus, dass wir dann Näheres wissen werden oder zu hören bekommen, wenn dann dieser ganze Prozess im kommenden Frühling, wenn der Prozess gegen Trafigura beginnen wird.
Informationen von Elsbe Kucker in Amsterdam. Viele Medien sind in der Krise. Wir beleuchten das in einer kleinen Serie im Echo über die nächsten paar Wochen. Publiziert wird unter wirtschaftlichen Zwängen, manchmal aber auch unter politischem Druck. Beispiel Lateinamerika. Hugo Chavez gängelt in Venezuela die Medien und schränkt die unabhängige Berichterstattung ein. Und das Beispiel scheint Schule zu machen. Ecuadors Präsident Rafael Correa drohte jüngst, einen Fernsehsender zu schließen. Und in Argentinien hat es Präsidentin Cristina Kirchner eilig, eine neue Mediengesetzgebung durchs Parlament zu bringen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Die Reformen machen deutlich, worauf die argentinische Präsidentin aus ist. Die Regierung und nicht etwa eine unabhängige Instanz soll alle zwei Jahre über die Verlängerung aller Radio- und Fernsehkonzessionen entscheiden. Im argentinischen Kontext heißt das, dass die politische Macht das Wohlverhalten von Medien prämiert. Für regierungskritische Stimmen wäre es aber schwierig, die Konzessionen zu behalten. Noch fehlt die Zustimmung der kleinen Kammer. Das Abgeordnetenhaus hieß die Reform bereits gut, allerdings ohne die Stimmen der Opposition, die aus Protest ihre Bänke verlassen hatte.
Alterar definitivamente la calidad de la democracia argentina, porque sin libertad de expresión no vamos a tener la calidad de democracia que nos merecemos.
Die Medienfreiheit derart beeinträchtigen heiße, die Qualität der Demokratie zu untergraben, sagt Mauricio Macri, Oppositionsführer und Bürgermeister von Buenos Aires.
Todo lo que haga este gobierno, no respetando la voluntad del pueblo, que ya se expresó el 28 de junio, va a ser revisado por el Congreso a partir del 10 de diciembre.
Der konservative Macri warnt das Präsidentenpaar, es solle sich nicht zu früh freuen. Was immer die Kirchners noch schnell durch den Kongress boxten, werde ab Dezember revidiert, sobald dort die Opposition in der Mehrheit sei. Erst vor zwei Monaten verlor Cristina Kirchner bei Wahlen die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Nur noch ein Drittel der Argentinier unterstützen den politischen Familienbetrieb der Kirchners. Nestor Kirchner, Mann und Amtsvorgänger von Cristina, ist derjenige, der hinter allen wichtigen Entscheidungen steht. Und er würde 2011 gern an die Macht zurückkehren. Die Schuld für die Wahlniederlage geben die Kirchners den Medien. Jedenfalls sucht die Präsidentin die Fehler nicht bei sich selber. Daher führen Cristina und Nestor einen sonderbaren Privatkrieg gegen den Verlagsriesen Clarín. So heißt Argentiniens größte Tageszeitung, die mit knapp 1 Million verkaufter Exemplare auch das auflagestärkste Blatt in der spanischsprachigen Welt ist. Dem Verlagshaus gehören auch 2 Dutzend Radio- und Fernsehsender, Kabel-TV-Netze und gebührenpflichtiges Satellitenfernsehen. Mit den Kirchners verdarb es sich Clarín, als die Zeitungsreporter während des großen Bauernstreiks vom letzten Jahr in alle Landesteile ausschwärmten. Ihre Berichte zeigten, dass sich die Präsidentin mit höheren Exportsteuern einfach mehr Mittel für die Staatsausgaben zuschanzen wollte. Pläne, die rasch wachsende Armut zu bekämpfen, konnte Cristina Kirchner jedoch keine vorlegen. Clarín rechnete vor, dass die höheren Abgaben Tausende von Kleinbauern in den Konkurs treiben würden und brachte zuletzt den städtischen Mittelstand gegen die Pläne der Präsidentin auf. Deswegen verlor Cristina Kirchner die letzten Wahlen. Mit dem neuen Mediengesetz ist es ganz ähnlich wie mit dem Streit mit den Bauern. Die Gesellschaft glaubt den Argumenten der Regierung nicht. Mit den neuen Bestimmungen wolle sie die Medienlandschaft entmonopolisieren, sagt die Präsidentin. Doch die Leute glauben, das Ehepaar Kirchner wolle sich bloß am Clarín-Konzern rächen. Tatsächlich dürfte dieser von seinen 24 Sendern nur noch 10 weiter betreiben, wenn die Präsidentin ihren Willen durchsetzt. Was darauf hinausläuft, der regierungskritischen Clarín-Gruppe das wirtschaftliche Rückgrat zu brechen und die frei werdenden Konzessionen solchen Unternehmen zu überlassen, die den Kirchners wohlgesinnt sind.
Ulrich Achermann. Ganoven-Ede nannten ihn manche. Eduard Zimmermann, der Schauder und Schrecken in die guten Stuben brachte. Von Flensburg bis Zermatt. 30 Jahre lang präsentierte er die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Diese Verbrecherfahndung im deutsch-österreichisch-schweizerischen Fernsehverbund. Zimmermann machte Reality-Fernsehen, lange bevor es den Begriff überhaupt gab. Und er machte es gut, meint Klaus Menzel in seiner Würdigung.
Natürlich wollte und musste er polarisieren. Schon weil es auf die Grundsatzfragen, die er provozierte, nur Grundsatzantworten gab. Darf man also das Medium Fernsehen in den Dienst der Polizeiarbeit stellen? Gefährdet so etwas nicht die Unabhängigkeit der Berichterstattung Und lauert da nicht doch irgendwo das Risiko, einen keineswegs schon überführten, also nur mutmaßlichen Kriminellen dem Volkszorn auszuliefern? Tatsächlich entbehrte die Kritik, mit der Eduard Zimmermann konfrontiert wurde und die von ihm konzipierte ZDF-Sendung XY ungelöst als Hochamt für Paranoiker sah, keineswegs der Plausibilität. Dass er selbst sich dieser Problematik immer wieder stellte, hat die Glaubwürdigkeit seines Engagements für die Opfer wohl nur gefördert. Denn da war doch auch, was man gern den Beifall von der falschen Seite nennt, die begeisterte Zustimmung jener spießig dumpfen Law-and-Order-Fraktion, die laut harte Strafen für Kriminelle fordert, aber niemals wissen will, was einen Menschen zum Kriminellen macht, die Gefängnisse bauen möchte, aber keine Schulen, nach mehr Polizisten ruft, aber nicht nach Lehrern und Erziehern. Eduard Zimmermann hat diesen Leuten niemals zugestimmt. Und als er vor ein paar Jahren seine Erinnerungen schrieb, auch nicht verschwiegen, dass er selbst schon einmal hinter Gittern saß, weil er in der Nachkriegszeit ein bisschen geklaut und auf dem schwarzen Markt gehandelt hatte. Solange er sie moderierte und verantwortete, war XY ungelöst, gesendet freitags abends, in manchen Wohnküchen gern gesehen, es gruselte einen so schön und hinterher war man sehr zufrieden, nicht so zu sein wie all diese Übeltäter. Tante Martha kaufte sich noch ein Vorhängeschloss, das dritte. Cousine Uschi traute sich im Dunkeln allein nicht mehr nach Hause und Onkel Theo rief den Versicherungsvertreter an. 1997 gab Eduard Zimmermann seine Sendung ab. 1990 bekam er den Bambi, den populärsten deutschen Fernsehpreis. Und den hatte er sich ganz ohne Frage redlich verdient.
Klaus Menzel. Und nun zur Aperozeit, ein Beitrag zur heimischen Weinkultur. Im Kanton Graubünden ist das bedeutendste Weinbaugebiet ganz unbestritten die Bündner Herrschaft mit dem Blauburgunder als bekanntester Sorte. Das allerdings ist erst heute so. Früher waren andere Rebensorten das Maß der Dinge und einige davon sollen nun neu entdeckt und erforscht werden. Silvio Liechti.
Gian Battista Fontschaner ist eine schillernde Figur in der Bündner Weinbauszene. Er lebt und keltert seine Weine auf Schloss Reichenau, dort, wo Vorder- und Hinterrhein zusammenfließen. Vor seinem Torkel, also dort, wo der Wein entsteht, ranken sich an der Schlossmauer zwei große Rebstöcke. Schmackhafte Trauben, wie der Schlossherr versichert, doch zu wenig, um daraus Wein zu machen. Um welche Sorten es sich hier allerdings handle, wisse er nicht.
Keine Ahnung von wo, von wem, was für eine Art, keine Ahnung. Also ich hätte gerne gewusst, was ich angepflanzt habe. Ganz allgemein, ich habe da in Reichenau ein Archiv mit sehr vielen Schriften, schaffe sehr viel dort drin. Und das ist interessant, die Vergangenheit ein bisschen zu kennen. Und da gehört halt für den Weinbauer auch das Interesse zu der alten Traubensorte, die er vor dem Haus hat.
Für Gian Battista Fontschaner kam das Projekt des Kantons daher wie gerufen. Er meldete seine unbekannten Rebstöcke dem landwirtschaftlichen Bildungszentrum Plantenhof in Langquart. Blätter- und Traubenproben wurden genommen und diese Woche untersucht, zusammen mit 90 anderen geheimnisvollen Rebsorten aus dem ganzen Kanton. Fein säuberlich ausgebreitet und in Plastiksäcke verpackt liegen die Proben in der Aula des Plantenhofs bereit. Das Expertenteam um den deutschen Rebsortenkundler Andreas Jung macht sich an die Arbeit. Anhaltspunkte sind Form der Blätter, wie sind sie gezackt, sind sie kreis- oder herzförmig und wie dicht ist die Behaarung. Wichtig sind auch Aussehen und Geschmack der Trauben. Bei einigen Proben reicht ein Blick und der Fall ist klar, andere sind ein regelrechtes Rätsel.
Das ist es sicher, hier ist es schwierig.
Vorschläge?
Wo kommt's her?
Von Grono. Da ist fast im Tessin und Südschweiz.
Südschweiz.
Erfahrung und Wissen sind das A und O, um alte Rebsorten zu bestimmen. Beides hat der Rebenexperte Andreas Jung. Schon mehrfach hat er ähnliche Projekte begleitet. Dennoch geht nichts ohne einschlägige Literatur. Alle 8.000 bis 10.000 bekannten Rebsorten, die es auf der Welt gibt, zu kennen, sei gar nicht möglich.
Also man braucht vor allem ein Bildgedächtnis. Oder man muss nicht immer den Namen wissen, aber man muss ungefähr wissen, ob man es schon mal gesehen hat und wo man es dann nachschlagen kann. Das ist das, also so arbeite ich. Oder ich habe kein fotografisches Gedächtnis, aber ich kann sehr gut mit Variationen umgehen. Also ich erkenne Sorte noch im extrem schlechten Zustand.
Trotzdem kommt es vor, dass die Experten irgendwann nicht mehr weiter wissen. Dann geht die Probe ins Labor. Die Familienverhältnisse und die Herkunft werden dort mit einem genetischen Fingerabdruck ermittelt. Bei den 90 Sorten in Graubünden war dies jedoch nur bei den allerwenigsten nötig. Angestoßen hat das Projekt die Ostschweizer Interessengemeinschaft Erhaltung alter Reben. Die über 100-jährigen Sorten zu suchen und zu sichern sei äußerst wichtig. Dabei gehe es nicht nur um die Erhaltung eines Kulturguts, sagt Markus Hardecker, Rebbaukommissär aus St. Gallen.
Wir sind der Meinung, dass diese Sorten für die Zucht, für die Züchtung eine überaus große Bedeutung haben werden. Allenfalls ist es auch so, dass gewisse Sorten wieder kommerzialisiert werden können und daraus Wein hergestellt, sogenannte Spezialitäten hergestellt werden können.
Der eine oder andere Exote war bei den 90 alten Rebstöcken tatsächlich dabei. Allerdings gehören die beiden von Winzer Gianbattista Fontschaner vor dem Schloss Reichenau nicht dazu. Doch Fontschaner hatte noch weitere Proben im Rennen und diese haben sich als seltene und vielversprechende Rebsorten herausgestellt. Nun liegt es am Weinbauer zu entscheiden, ob daraus eines Tages vielleicht edle Tropfen entstehen.
Silvio Liechti. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und Daniel Hofer für die Nachrichten. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.